Willkommen zur 85. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Das Thema der heutigen Folge lautet Seliges erkannt werden. Es gibt eine Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie sich wirklich zugetragen hat oder ob sie bloß gut erfunden ist. Sie geht so. In einer kleinen Stadt schreiben Witzbolde an die Einwohner einen anonymen Brief. Er enthält nur einen einzigen Satz, der lautet: Alles ist herausgekommen. Die Folgen sind verheerend. Bei vielen Empfängern breitet sich Panik aus. Einer begeht Suizid, andere flüchten auf Nimmerwiedersehen. Dass der Gedanke, all unser Tun komme plötzlich ans Licht, möglicherweise unangenehm ist, können wir gut nachvollziehen, selbst dann, wenn wir selbst nicht zu denjenigen gehören, die eine Leiche im Keller haben. Damit es gar nicht erst zu einer solchen Leiche komme, ließ der heilige Don Bosco an mehreren Stellen der Mauern des Oratoriums, in dem seine Zöglinge lebten, die Inschrift anbringen: Gott sieht dich. In manchen Kreisen wird diese Maßnahme des überaus erfolgreichen Jugenderziehers als Ausdruck einer repressiven Pädagogik kritisiert. Der Blick Gottes wird als bedrohlich empfunden. Dabei befindet sich der Heilige in guter, nämlich biblischer Gesellschaft. In Sprüche 5,13 heißt es, Zitat: Die Augen Gottes sind überall, sie wachen über Böse und Gute. Zitat Ende. Die Augen Gottes als allgegenwärtige Überwachungskamera. In Zeiten großer Sensibilität für die Anliegen des Datenschutzes ist das keine schöne Vorstellung. Es gibt aber auch das Gegenteil. Im Neuen Testament wird das Gekanntwerden durch Gott als Trost verkündet. 1. Johannesbrief 3,20: Wenn unser Herz uns anklagt, so ist doch Gott größer als unser Herz. Und er weiß alles. Zitat Ende. Er weiß alles. Wie kann das ein Trost sein? Der Mörder Torsten Hartung berichtet von seiner Bekehrung in der Gefängniszelle, als er wie aus dem Nichts eine Stimme hört, die nur das eine sagt: Ich weiß. Sie sagt es ganz liebevoll und barmherzig. So beschreibt es Hartung in seiner Autobiografie Du musst dran glauben, 2014 erschienen. Ab diesem Augenblick weiß Hartung, dass Gott existiert. Ohne wirklich an ihn zu glauben, hatte er ihm in den langen, quälenden Stunden seiner Isolationshaft sein Leid geklagt und sein vergangenes, verpfuschtes Leben mit all seinen Schandtaten Revue passieren lassen. Robert Spähmann schreibt in seinem Psalmenkommentar zu 1. Johannes 3,20: Keine Sünde ist zu groß für seine Vergebung. Genau das durfte Torsten Hartung erfahren. Woran liegt es, dass der Gedanke an Gottes Wissen um unsere Geheimnisse von den einen als tröstlich, von anderen als bedrohlich empfunden wird? Das hängt davon ab, ob wir uns vor dem Urteil Gottes fürchten. Wir fürchten es, wenn wir Böses getan haben. Wir haben dann tief im Inneren die Gewissheit, dass wir ein negatives Urteil verdienen, ein Urteil, das exakt dem moralischen Wert unserer Tat, unserer Gesinnung und unserer Person entspricht. Immanuel Kant hat richtig gesehen, dass wir durch unser moralisches Verhalten uns selbst einen absoluten Wert geben. Mit absolut meint er einen Wert, der nicht von der Wertschätzung oder Erwartung eines anderen abhängt. Er ist unabhängig von dem, was andere über uns denken. Aber wenn es keinen Gott gibt, fehlt die Verifizierungsinstanz für das moralische Urteil. Wenn es keinen Menschen gibt, der von unserer bösen Tat weiß, und auch keinen Gott, dann gibt es niemanden, dessen Urteil wir fürchten müssen. Wo kein Richter, da kein Urteil, könnte man in Abwandlung des Sprichworts »Wo kein Kläger, da kein Richter« sagen. Einen Kläger gibt es ja schon. »Wenn unser Herz uns anklagt«, heißt es in der zitierten Bibelstelle. Aber was könnte uns daran hindern, uns selbst einfach von dieser Anklage freizusprechen? Wir müssen niemandes Urteil fürchten, außer unser eigenes. Tief in unserem Inneren wissen wir von dem Urteil, das wir verdienen, und wir wissen, dass ein Freispruch ein falsches Urteil wäre. Dieses Wissen ist das, was wir Gewissen nennen. Das Gewissen ist der Richter in unserem Inneren, der das Urteil ausspricht. Aber diesen Richter können wir manipulieren, ignorieren oder einfach abzusetzen versuchen. Wir können uns selbst betrügen. Der Atheismus macht den Weg für diese Möglichkeit frei. Dem atheistischen Verbrecher stehen viele Theorien zur Verfügung, um solchen Selbstbetrug intellektuell zu rechtfertigen und das Wissen um die eigene Verurteilungswürdigkeit als ein trügerisches Gefühl zu deklarieren, das er ignorieren darf. Er kann zum Beispiel mit Hilfe von Sigmund Freud das Gewissen als ein Produkt der Verinnerlichung elterlicher oder gesellschaftlicher Normen interpretieren. Was Hartung über das Gewissen dachte, bevor er sich bekehrte, bekennt er in seinem Buch. Zitat: Ein Gewissen? Was für ein Unsinn! Denn was soll das sein? Das, was der Pastor einem sonntags in der Kirche einzureden versucht? Zitat Ende. Der philosophische Immoralismus, also die Leugnung einer objektiven Moral, kommt dem unmoralischen Menschen entgegen, auch wenn dies vom Immoralisten so nicht beabsichtigt ist. Er raubt dem Gewissen seine Autorität. Als Immoralismus müssen in diesem Zusammenhang all die zahlreichen Theorien in der Soziologie, Psychologie und Philosophie betrachtet werden, die die absolute, also urteilsunabhängige Existenz moralischer Werte leugnen. Wenn es den moralischen Wert nicht gibt, ist der Verbrecher aus dem Schneider, sobald es niemanden gibt, der urteilt. Bei einem geheimen Verbrechen ist das der Fall. Das Urteil der Menschen braucht er nicht zu fürchten, weil sie seine Tat nicht kennen, und sein eigenes Urteil braucht er nicht zu fürchten, weil es keinen Gegenstand hat. Der moralische Wert, der sein Urteil zu einem wahren machen würde, ist ja bloß eine Chimäre. Sobald aber Gott existiert, bricht dieser Selbstbetrug zusammen. Dann kommt die moralische Wahrheit ans Licht. Dann wird dem Täter sofort klar, dass das Gewissen keine Erfindung von Sonntagspredigern ist und dass der moralische Wert seiner Person nicht nur nicht eine Chimäre, sondern im Gegenteil die gewichtigste, bedeutungsvollste Wirklichkeit seiner Existenz ist. Die moralische Wahrheit kommt ans Licht, weil es durch Gottes Existenz ein Licht gibt, das nicht mehr manipuliert werden kann. Gott gibt dem Gewissen seine Würde und Wahrheitsfähigkeit zurück. Sein Urteil bestätigt das Gewissensurteil. Sein Wissen um die Seele des Täters schafft den Ort, wo der moralische Wert seine Realität finden kann. Ein schlechtes Gewissen ist keine angenehme Sache. Der Täter fühlt sich elend, allerdings zu Recht. Sein Gefühl entspricht dem Urteil oder in der Terminologie Kants, der Wert seines Zustandes entspricht dem Wert seiner Person. Wenn er sein schlechtes Gewissen zulässt, kommt er in die Wahrheit. Doch die christliche Offenbarung zeigt uns, dass Gott noch mehr ist als der Richter unserer Taten. Er ist auch derjenige, der verzeiht. Er ist derjenige, der nicht nur wahr über unseren Wert urteilt, sondern uns so verändern kann, dass dieses Urteil überholt ist. Das ist die Botschaft des ersten Johannesbriefs. Gott ist größer als unser Herz. Das ist die Wahrheit, die Hartung geschenkt wurde. Die Stimme war voll Liebe und Erbarmen. Sie war nicht anklagend, sondern befreiend. Das schlechte Gewissen nach geschehener Tat kommt von selbst. Das Wort der Vergebung kommt überraschend, unerwartet, ohne dass wir es verdient haben. Das schlechte Gewissen kommt mit innerer Notwendigkeit, weil das Urteil aufgrund der Wahrhaftigkeit des Gewissens notwendigerweise dem moralischen Wert entspricht. Das Wort der Vergebung kommt aus Gottes freier Initiative. Seine Liebe stellt ohne jegliche Nötigung unseren Wert wieder her. Gott verzeiht, nicht weil er muss oder soll, sondern weil er liebt. Weil die Vergebung eine freie Tat seiner Liebe ist, können wir sie nicht im Voraus wissen. Dass wir schlecht sind, sagt uns unser Gewissen. Dass wir wieder heil werden, kann nur Gott uns sagen. Ersteres wissen wir, letzteres dürfen wir glauben. Wer an Gottes Liebe glauben kann, braucht das Wissen nicht zu verdrängen. Der Glaube schafft Platz für das Wissen. Die Stimme des Gewissens sagt einfach, was ist. Es kann uns nicht freisprechen. Es nagelt uns fest auf den Zustand der Schuld, den wir selbst durch unsere schlechten Taten verursacht haben. Dass Gottes Stimme uns aus diesem Zustand erlöst, können wir nicht erzwingen. Wir könnten nicht einmal darauf hoffen, wenn Gott sich uns nicht als derjenige geoffenbart hätte, der uns so sehr liebt, dass ihm diese Erlösung sogar noch mehr am Herzen liegt als uns selbst. Er ist der barmherzige Vater, der sich mehr nach dem verlorenen Sohn sehnt als dieser nach ihm. Sobald wir diese Offenbarung empfangen und das Herz Gottes kennenlernen, verwandelt sich das Erblicktwerden durch Gott, von dem Schrecken darüber erwischt worden zu sein, in das Entzücken, von einer unendlichen Liebe gekannt zu werden, die uns den Ausgang aus der Situation des Schuldigseins eröffnet und uns von jedem Schrecken erlöst. Aber darf ich denn immer damit rechnen, dass Gott mich mit dem verzeihenden Liebesblick anschaut? Ein Erlebnis wie das von Thorsten Hartung ist selten. Entscheidet Gott willkürlich nach Lust und Laune, wem er Gewissensbisse und wem er Vergebung schenkt? Nein, natürlich nicht. Es liegt an mir selbst, mit welchem Blick Gott mich anschaut. Es gibt zwei mögliche, entgegengesetzte Haltungen in mir, die darüber entscheiden: Wahrhaftigkeit und Trotz. Wie kindisch es ist, es Gott übel zu nehmen, dass er durch diesen Blick uns zur Wahrhaftigkeit uns selbst gegenüber zwingt, zeigt eine Episode im Leben des Philosophen Jean-Paul Sartre. Sartre berichtet in seinem autobiografischen Werk »Die Wörter« aus seiner Kindheit. Ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, es gäbe ihn, nämlich Gott. Sartre hatte mit Streichhölzern gespielt und einen Teppich versenkt. Was ist die erste spontane Reaktion in solchen Fällen? Man will die eigene Schuld nicht wahrhaben, verdrängen, vertuschen. Der Blick Gottes vereitelt solche Versuche. Entweder gibt man sie dann auf, oder sie verursachen einen kindischen Trotz gegen Gott. Das war bei Sartre der Fall. Zitat: »Ich war im Begriff, meine Untat zu vertuschen, als plötzlich Gott mich sah. Ich fühlte seinen Blick im Inneren meines Kopfes und auf meinen Händen. Ich drehte mich im Badezimmer bald hierhin, bald dorthin, grauenhaft sichtbar, eine lebende Zielscheibe. Mich rettete meine Wut. Ich wurde furchtbar böse wegen dieser dreisten Taktlosigkeit. Ich fluchte, ich gebrauchte alle Flüche meines Großvaters. Gott sah mich seitdem nie wieder an.« Zitat Ende. Das Gegenteil dieser Haltung ist die Wahrhaftigkeit sich selbst gegenüber. Sie besteht im reuevollen Bekenntnis der eigenen Sünden, wie es bei Thorsten Hartung der Fall war. Das ist Demut. Sie ist der Mut zur Wahrheit. Trotz ist Feigheit vor ihr. Die demütige Anerkennung des göttlichen Blicks, der die schmerzhafte Wahrheit ans Licht bringt, schafft die Empfänglichkeit für das Geschenk des göttlichen Blicks, der die selige Vergebung in die Seele bringt. Von Gott gesehen zu werden, bedeutet das Glück, im tiefsten verstanden und geliebt zu werden. Das ist so, weil gilt, was Romano Guardini einmal geschrieben hat, in seinem Buch »Vom lebendigen Gott«, Zitat: »Gott ist der, der sieht. Aber sein Sehen ist Liebe. Sein Sehen umfasst seine Geschöpfe, sagt Ja zu ihnen und ermutigt sie.«